Guten Tag. Sie hören den Audiomitschnitt der Gesprächsrunde B+ Sexualität in Beratung. Die Gesprächsrunde fand am 25. Juli 2023 digital statt. Moderiert hat Miriam Dutzer von der Lesbeninformations- und Beratungsstelle und eingeladen waren Theresia Krone und Claudia Dassotti. Wir wünschen Ihnen gutes Zuhören und interessante Inputs.
Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Genau, ich werde ganz kurz irgendwie was erzählen zur Entstehungsgeschichte dieser Veranstaltung und dann Claudia Dassotti und Theresia Krone bitten, sich vorzustellen und dass wir dann ins Gespräch gehen. Wie gesagt, ich bin Miriam Dutzer. Ich arbeite seit Anfang 2022 bei LIBS, der Lesbeninformations- und Beratungsstelle in Frankfurt. Und LIBS gibt es seit ein bisschen über 30 Jahre in Frankfurt. Es entstanden in den 80ern aus der Frauen- und Lesbenbewegung als Anlaufstelle, um vor allem lesbisches Leben sichtbar zu machen. Und dabei waren aber auch bisexuelle Frauen und nicht-binäre Personen auch immer Teil der Zielgruppe des LIBS. Und seit 2022 gibt es ein Landesprojekt bei LIBS, also vom Land gefördert, zur Erweiterung der Beratung für bisexuelle Frauen und nicht-binäre Personen. Und dies hatte das Ziel, eben diese Zielgruppen, die auch vorher schon im LIBS waren, nochmal sichtbarer zu machen und in dem Zuge aber auch nochmal zu überlegen, inwiefern finden bisexuelle Frauen und nicht-binäre Personen auch den Weg ins LIBS. Was braucht es dafür? Welche Angebote fehlen noch? Oder wie können wir da auch irgendwie strukturell das nochmal mehr verankern? Genau. Und in diesem Zuge gab es verschiedene Angebote, die geschaffen wurden, aber auch interne Umstrukturierungsprozesse, die auch immer noch laufen und auch inhaltliche Auseinandersetzungen, die nach wie vor im LIBS ihren Platz haben und haben werden. Genau. Und also jetzt gegen Ende des Projekts, das Projekt läuft Ende August aus, haben wir jetzt nochmal versucht, diese Themen, die im LIBS seit einigen Jahren irgendwie hier sind, nochmal nach außen zu tragen und ins Gespräch zu gehen zu unterschiedlichen Aspekten dieses Projekts. Genau, und die Veranstaltung heute ist Teil dieser Gesprächsreihe, das ist jetzt die vierte Gesprächsreiter in dieser Reihe Gesprächsveranstaltungen in diesem Format. Und heute wollen wir uns dem Thema Bisexualität in Beratung widmen. Und dafür habe ich Claudia Dassotti und Theresia Krone eingeladen, die aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Expertisen da drauf blicken und im Gespräch verschiedene Aspekte beleuchten werden. Wir haben uns das Gespräch also ein bisschen eingeteilt in drei Blöcke. Zum einen geht es nochmal um, also überhaupt darüber zu sprechen, was ist Bi-Plus-Sexualität, was fällt da drunter, welche Schwierigkeiten sind damit verbunden, Herausforderungen von bisexuellen Menschen, welche Themen sind wichtig dazu zu wissen. Dann gibt es den Aspekt von Gewalt, da hat vor allem Theresia viel dazu gearbeitet, zu dem Aspekt von Gewalt in intimen Partnerschaften von bisexuellen Frauen. Und dann gibt es noch diesen Aspekt von, welche Settings und Formate gibt es für Austausch, was wird noch benötigt, also sei es in Gruppen, aber auch in Beratung und Therapie, genau. Vor welchen Herausforderungen stehen bisexuelle Menschen, aber auch welche Möglichkeiten gibt es bereits, aber auch was fehlt. Genau, und wie bereits gesagt, würde ich nachher dann gern in den Austausch mit Ihnen allen gehen, da nochmal die Möglichkeit bitten, Fragen zu stellen, eigene Erfahrungen zu teilen zu dem Themenfeld und genau, da einfach nochmal den Austausch auf Sie zu erweitern. Genau, und jetzt möchte ich euch beide sehr herzlich begrüßen und euch einladen, euch kurz vorzustellen. Wir haben vorhin festgestellt, dass wir manchmal also uns so verzögert hören. Das wollte ich nur auch nochmal als Info an alle weitergeben. Wundert euch nicht. Ich werde dann auch immer so ein bisschen warten, genau, ob da noch was kommt. Genau. Therese, möchtest du anfangen?
Okay, dann fange ich mal an. Danke, Miriam, für die Einleitung und auch für die Einladung. Genau, ich bin Theresia Krone. Ich bin Sozialarbeiterin hier in Frankfurt und arbeite seit mehreren Jahren, ich glaube 4, 5 Jahre sind es jetzt, in der Beratungsstelle Gewaltfrei Leben. Das ist eine queere Beratungsstelle, also eine psychosoziale queere Beratungsstelle. Auch hier in Frankfurt. Und genau, dadurch hat sich so ein bisschen irgendwann das Thema entwickelt. Also auch dazu, ich bin selber auch bisexuell, also ich spreche auch aus meiner eigenen Perspektive, wenn ich Sachen erzähle, hat sich dann so ein bisschen das Thema ergeben, so Gewalt gegen bisexuelle Frauen in Intimpartnerinnenschaften. Und dann, ja, habe ich gedacht, ach, wäre cool, da mal ein paar Infos irgendwie auch rauszukriegen, und habe so eine kleine Broschüre erstellt mit einer Kollegin von mir auch zusammen. Ich kann sie ja wirklich zeigen. Genau, Gewalterfahrungen bisexueller Frauen in Intimpartnerinnenschaften. Und genau, dadurch hat sich dann auch eine Kooperation entwickelt mit der AIDS-Hilfe hier in Frankfurt, wo ich mit einer Kollegin zusammen jetzt einen B-Plus-Stammtisch anleite, der immer zweimal im Monat ist und genau, mittlerweile auch sehr regelmäßig stattfindet, was ganz schön ist. Und ja, genau, ich arbeite dann halt als Beraterin auch in der Beratungsstelle, und ja, so hat sich das alles irgendwie ein bisschen entwickelt bei mir. Das war's.
Dankeschön. Claudia, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Claudia Tassotti. Ich bin klinische Sexologin. Das bedeutet, ich biete Sexualberatung nach dem Konzept Sexokorporell an. Und ich bin Sexualpädagogin für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und im Zuge des Projekts von Probino also ist eben auch eine Online-Gruppe für bisexuelle Frauen oder Menschen, die sich als Frauen definieren, entstanden. Und diese Online-Gruppe, die 14-tägig stattfindet, habe ich im Januar 2022 übernommen. Mittlerweile sind 20 Personen, die jetzt aktiv den Einladungslink immer geschickt bekommen. Und innerhalb dieser Personen treffen sich dann immer wieder in unterschiedlichen Zusammensetzungen Personen zu den 14-tägigen Treffen eben. Das heißt, es ist im Moment viel Bewegung drinnen und viel Abwechslung und viel Bereicherung. Und genau, also der Blickwinkel von dieser Online-Gruppe plus auch meine eigene B-plus sexuelle Erfahrung, das ist das, was ich heute hier einbringen werde.
Super. Genau, wir sind jetzt direkt schon eingestiegen. Ich würde gerne noch mal so einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist überhaupt Bisexualität? Oder warum B plus?
Ja,
Theresia.
okay, ich habe das Mikro noch offen.
Oder Claudia? Super.
Antworte. Ich gleich, also genau, für mich, ich habe einfach für mich persönlich festgestellt, dass ich mich in mehr als ein Geschlecht verlieben kann und sowohl romantisch als auch körperlich hingezogen fühlen kann. Und genau, deshalb ist für mich persönlich der Begriff bisexuell sehr passend, weil also die Definition, aber eben das machen wir vielleicht später, oder dem Begriff der Bisexualität wird ja oft vorgeworfen, dass man damit die Geschlechtsbinarität noch unterstützt und unterstreicht. Und genau, interessanterweise kann man aber ja für wie mehrere Begriffe einsetzen. Also es gibt ja mehrere Binaritäten. Und genauso ist eben eine gängige Definition und eigentlich, soweit ich es nachlesen konnte, auch die Ursprungsversion gleich und anders. Und damit kann ich mich sehr gut identifizieren und genau verwende den Begriff auch öffentlich, weil ich eben erlebe, dass es im so in der breiten Gesellschaft schon für genug Verwirrung sorgt, zu sagen, man wäre bisexuell. Und genau, das andere, finde ich, ist der Diskurs, der innerhalb der Community stattfindet, eben ob der Begriff so verwendet werden kann, ob es andere Begriffe gibt, die das vielleicht treffender formulieren, was man ist. Und es gibt mittlerweile ja eine Vielfalt an Begriffen, die man wählen kann, um sich anderen zu beschreiben und sich zu identifizieren. Und die sind eben unter dem Begriff Bi Umbrella oder eben Bi Plus vereint. Genau.
Okay, perfekt. Da kann ich perfekt einhaken, nämlich mit dem Bi Plus Begriff, den ich auch bis vor der Broschüre auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber den ich sehr passend finde, halt auch wegen dieser Diskussion innerhalb der Community mit Bi und Pan und genau, dass es halt die Binarität unterstützen würde, finde ich halt Bi Plus einen sehr schönen Begriff. Und es bedeutet ja auch einfach, sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen zu fühlen. Das heißt ja nicht, dass es im binären System oder im cis-binären System funktionieren muss, sondern dass es ein sehr großer und weit gefasster Begriff ist. Und deswegen finde ich Bi Plus eigentlich einen sehr guten Begriff, weil es halt quasi auch nochmal so ein bisschen die Binarität nochmal öffnet und halt nochmal sagt so, ja, es heißt bisexuell von binär, aber oder bi halt zwei, aber das stimmt halt, also wir haben uns ja auch weiterentwickelt mit Begrifflichkeiten in den letzten Jahren und finde, da weist es sehr gut darauf hin, so ey, es gibt mehr als zwei Geschlechter und es halt, und man kann sich in alle Geschlechter verlieben und genau, deswegen finde ich, hat das gerade sehr gut gepasst auch und finde den Bi-Plus-Begriff eigentlich am besten.
Super. Ihr seid ja beide in der Beratung beziehungsweise auch in der Anleitung von Gruppen unterwegs. Was begegnen euch da für Themen?
Ich fange mal kurz an. Was mir spontan einfällt auf jeden Fall ist als erstes Thema Beziehungen. Auf jeden Fall ist bei uns viel ein Thema und auch quasi in die Community reinzufinden. Bei mir in der Gruppe sind sehr viele Leute, die noch nicht so den Bezug haben und diese Selbstverständlichkeit, was die Community, was die queere Community angeht, haben und da sehr schwer den Anschluss finden. Und was total schön ist, dadurch, dass es halt dann diese Gruppe gibt, sie das Gefühl haben, so okay, langsam kommt man irgendwie so rein und ich und Marie, mit der ich das in die Gruppe mache, halt auch Veranstaltungen reinposten und so ein bisschen so schauen, dass man die Leute so ein bisschen reinbekommt, weil es halt oft, ja, die Connection irgendwie noch fehlt. So, weil dann vielleicht nicht so auf Partys oder man denkt so, oh, vielleicht kann ich nicht so auf die Party gehen, es ist jetzt eine Gay-Party, darf ich da jetzt überhaupt hin oder nicht? Das ist auf jeden Fall ein Thema und oft auch Beziehungen und sich innerhalb einer Beziehung zu outen und was macht das mit der Beziehung, was macht das mit einem selbst und mit PartnerInnen und wie geht man dann damit um? Offene Beziehung, ja, nein, also das ist immer sehr viel Thema bei uns, ja.
Ja. Wie ist es bei dir, Claudia?
Genau, das kann ich im Grunde nur noch ergänzen. Also eben das Leben von Bisexualität in Beziehung ist auch ein großes Thema, also wenn Menschen schon in Beziehung sind. Aber also genau, Coming Out ist auch ein großes Thema, also sowohl das Innere für sich selber noch am Weg sein Und dann eben auch, ja, wie teile ich das meiner näheren Umgebung mit? Also Coming Out ist ein großes Thema und also eben da eignet sich die Gruppe eben wirklich sehr schön zum Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Und da kann man auch gute Unterstützung eben finden bei dem Prozess. Das ist das Schöne an der Gruppe. Genau, aber was bei uns auch Thema ist zum Beispiel, ist Asexualität von bisexuellen Personen. Und ja, im Zuge eben des Coming Out auch die große Frage, bin ich queer genug? Also habe ich überhaupt das Recht, hier in der Gruppe zu sein? Und genau da gibt es ja den schönen Begriff vom Queer Imposter Syndrome. Und das begegnet uns eigentlich, auch wenn es nicht so genannt wird, ständig. Also gerade auch am Weg in die Gruppe zu oder die Gruppe zu finden oder sich dahin zu trauen, ist das ein großes Thema. Also genau, also ich glaube, da hängt einfach schon alles dran, auch an den Vorurteilen, da werden wir später vielleicht noch eingehen. Aber eben so die Rechtfertigung vor sich selber und vor den anderen. Ich hatte noch nie eine gleichgeschlechtliche oder ja, Beziehung. Kann ich sagen, dass ich bi bin? Habe ich ein Recht, hier zu sein? Kann ich da überhaupt mitreden? Ja, und dieses Ganze in Frage stellen, genau. Also von den Themen her, glaube ich, sind das die großen. Ja.
Ja, ich hake da kurz nochmal mit ein, weil ich finde, dass das ein sehr wichtiges Thema auf jeden Fall ist, was Claudia gerade noch gesagt hat. Genau, mit dem Queer Imposter Syndrome und dann
Könnt ihr das nochmal
vielleicht wie.
irgendwie kurz und knackig nochmal erklären, weil es vielleicht nicht bei allen ganz klar ist?
Claudia, magst du eben?
Genau, also das Imposter-Syndrom wird auch Hochstapler-Syndrom genannt, also wird auch für andere Kontexte verwendet und eben, also ist eben kein Syndrom, wenn jemand viel hochstapelt, sondern das genaue Gegenteil. Also, dass Personen, obwohl, also nicht ihre Erfolge nicht genügend wertschätzen können und denken, sie hätten den Erfolg eben nicht verdient. Und genau in Bezug auf Queerness ist es eben genau das. Habe ich genügend Diskriminierungserfahrungen erlebt selber? Was ist, wenn ich noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht habe? Und darf ich dann Teil der Community sein? Genau, also so alles, was einem einfällt, kann Personen verunsichern, sich zugehörig zu fühlen. Vielleicht ganz kurz.
Genau, und das ist dann ja auch besonders dann in dem Kontext mit Bisexualität, quasi darf ich auf diese queere Party gehen? Gehöre ich dazu? Ah, ich hatte aber ja noch nie was, also ich hatte bis jetzt nur heterosexuelle Erfahrung. Darf ich dann da überhaupt hingehen? Bin ich überhaupt bi? Also so dieses, bin ich queer? Darf ich da hingehen? Gehöre ich dazu? Das glaube ich total wichtig. Und dann vor allem dieser Punkt, den Claudia auch angesprochen hat, dieses, darf ich bi sein oder darf ich überhaupt sagen, dass ich bi bin? Bin ich bi genug? So, dann kommen, ich habe schon so oft Gespräche mit Leuten geführt und dann versuchen Menschen das in Prozenten einzuordnen mit, naja, eher, also ich stehe schon eher so 70% auf Männer und dann 30% vielleicht auf Frauen. Ich weiß aber nicht, ich hatte noch nie was mit einer bi, also mit einer nicht-binären Person oder sowas und ich finde das immer sehr interessant, dass Leute das dann so versuchen, in diese Kategorien wieder einzuteilen, ohne einfach zu sagen, okay, das ist einfach eine eigene Kategorie und du musst es nicht in Prozent homosexuell und so viel heterosexuell einordnen. Und dazu nehme ich noch kurz das Thema Dating bei uns in der Gruppe. Ist auch oft Thema, besonders auch mit wie geht man daran? Wie findet man überhaupt erstmal Leute, die man daten kann? Jetzt vor allem ist es dadurch, dass es ja einfacher ist, in dem Sinne heterosexuell zu sein in dieser Gesellschaft, dass da dann halt zu kommen, okay, ich will auch queere Leute daten und dass es anders ist, auch dann queere Leute zu daten und wie geht man damit um, die Unsicherheit, die damit einherkommt, quasi aus diesem Gewohnten rauszukommen und ja, was Neues auszuprobieren irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Claudia, ob da auch so Thema Dating und wie fängt man damit an, wo findet man Leute und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was Dating angeht.
Sogar gerade sehr aktuell.
Hm.
Genau, also Punkt 1, wie erkennt man einander, dass man offen ist? Genau, und ja, das andere, es gibt auch Unsicherheiten, dann das eigene oder eben nicht das übliche Geschlecht anzusprechen und genau, also wir hatten eben wirklich gerade erst sehr aktuell die Diskussion und ja, da wurde gegenseitig eben dann auch ein bisschen zur Geduld aufgerufen und nicht zu so streng mit sich selbst zu sein, weil genau, also man ist einfach vielleicht ein Teenie also im Datingverhalten von einem Teenie, was das gleichgeschlechtliche Dating betrifft und so, genau. Also es ist ungewohnt und erfordert natürlich viel, viel Mut auch, sich darauf einzulassen.
Welche Rolle spielt denn da auch internalisierte Bi-Plus-Feindlichkeit? Also in Bezug auf Dating, aber auch darüber hinaus.
Also für mich ist das das größte Thema überhaupt, um das sich alles dreht, weil diese ganzen Vorurteile, also ich habe versucht im Vorfeld ein paar zu sammeln und ich sitze ja mit mindestens 12 Vorurteilen gegenüber bisexuellen Menschen und das finde ich schon heftig. Das sind eben auch Vorurteile, mit denen Bi-plus-sexuelle Menschen auch wirklich konfrontiert werden, vielleicht nicht alle auf einmal, aber immer wieder. Also es ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern wirklich aus dem täglichen Leben, eben wie zum Beispiel, dass bisexuell bedeutet, gleichzeitig Liebhaber mehrerer Geschlechter zu haben oder LiebhaberInnen. Bisexuelle können nicht monogam sein. Sie verleugnen eigentlich ihre Homosexualität. Es ist nur eine Phase. Sie sind Swinger. Sie sind verwirrt bezüglich ihrer sexuellen Identität. Genau. In Bezug auf Frauen ist es auch oft ein Vorurteil. Sie wollen sich eigentlich nur wichtig machen, um den Männern besser zu gefallen. Genau, die Männer wiederum, denen wird unterstellt, sie würden eben ihre Homosexualität verbergen. Genau, also und das sind natürlich alles Vorurteile, mit denen man sich auch im Zuge des inneren Coming-out zu beschäftigen hat. Ja, und daran misst man sich. Und natürlich ist auch oft das Thema, so will man nicht sein. Das heißt, es ist auch so eine Diskrepanz zwischen, okay, also einerseits würde ich mich vielleicht so definieren oder könnte ich mich mit dem Begriff identifizieren. Gleichzeitig aber will ich diese Vorurteile nicht oder sie entsprechen mir nicht oder ich will sie nicht vertreten mit meiner Person. Genau. Und ja, diese Sorge, ja, hält eben viele davon ab, für sich selber auch im Reinen mit dem Begriff zu sein. Plus, genau, beeinflusst natürlich auch sehr das Verhalten. Also es gibt eine Frauen und eben im Zusammenhang mit den Vorurteilen. Und es ist zum Beispiel eine Frau, die von sich behauptet, sie wäre nicht beziehungsfähig und also eben in dem persönlichen Interview stellt sich dann heraus, sie war lange hetero oder hat lange mit einem Mann gelebt und so ein heterosexuelles Leben geführt nach außen hin, hat sich dann in eine Frau verliebt und war mit der 5 Jahre zusammen. Diese Frau hat immer gesagt, du wirst fremdgehen. Und nach 5 Jahren war es soweit und dann war quasi die Bestätigung da. Und solche Erlebnisse, genau, führen dann bei den betreffenden Personen auch dazu, über sich selber zu glauben, dass sie eben nicht treu sein können. Genau. Also diese Vorurteile, finde ich, wirken wirklich sehr und beeinflussen alle in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Ja, ich finde, da hat Claudia schon vieles Wichtiges auf jeden Fall gesagt, was mir dazu auch eingefallen. Ja, sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall danke dafür. Und ich finde, dann ist es einerseits, finde ich, also ich finde, es gibt ja auch ganz interessant diese Diskussion mit Thema Bifeindlichkeit oder Biphobie oder Homofeindlichkeit und Homophobie, so was ist mit der Angst so da drin. Deswegen finde ich das eigentlich auch einen wichtigen Punkt, diese Angst nochmal hervorzuheben, was auch sein kann durch ein Coming-out, durch Vorurteile, die man irgendwie hat, so die Ängste, die dahinter stecken, nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen. Also besonders dieses, was du auch erzählt hast jetzt mit dem, du wirst fremdgehen, du wirst fremdgehen, was passiert ist. So, ne, das ist ein bisschen ja als self-fulfilling prophecy irgendwie. Dass da auch, glaube ich, einfach sehr viel Wert, Selbstwert dran steckt und einfach auch dieses nicht für andere Leute eine Belastung sein zu wollen und dieses, okay, oh Gott, was ist, wenn ich mich nochmal umentscheide und was ist, wenn ich doch hetero bin und was ist, wenn ich doch irgendwie homosexuell bin und, sage ich das dann überhaupt Leuten oder sage ich das erst dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gleichgeschlechtliche Partnerinnenschaft habe, dann sage ich, ah, ich bin übrigens bi oder sage ich das vorher schon, obwohl ich es vorher schon weiß, muss ich es vorher überhaupt ansprechen, ist ja voll unnötig nach dem Motto und dann macht es ja andere Leute nur Stress nachher. Und ich finde, dass das auch ein super wichtiger Punkt ist, der da noch mit reingehört, was man sich so verinnerlicht hat, irgendwie so dieses, okay, ich mache jetzt kein großes Aufheben darum. Obwohl es eigentlich für einen selbst wichtig ist, das auch auszusprechen und auch außerhalb von gerade Beziehungspartnern zu sagen, na, ich bin bi, egal mit wem ich gerade zusammen bin. Ja.
Wie nehmt ihr denn diese unterschiedlichen Coming-out-Prozesse wahr? Also, du hast es gerade ja auch nochmal angesprochen, dass es ganz unterschiedlich oder dass es dann teilweise auch nicht nach außen getragen wird, obwohl es eigentlich für einen selbst wichtig ist. Genau. Welche unterschiedlichen Auseinandersetzungen oder auch Umgangsweisen damit kennt ihr?
Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele unterschiedliche Vorgehensweisen, was das angeht. Also einmal so dieses, ich sage es niemandem, bis ich es muss, quasi, bis es auffällt, dass ich nicht jetzt in einer heterosexuellen Partnerschaft bin. Dann, was ich immer noch interessant finde, sind auf jeden Fall die unterschiedlichen Sachen von vom Alter her auch so, in was ich so mitbekommen habe, so bei Leuten, die sich später outen, hängt natürlich auch oft irgendwie mehr dran. Also es gibt Leute, die waren schon verheiratet, dadurch sind viele Netzwerke weggebrochen, weil der Partner, die Partnerin es nicht akzeptieren konnte. Oder in dem Sinne, dass es dann halt anderen Leuten leichter gefallen ist. So halt die jünger sind, weil ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Generationsding auf jeden Fall noch viel ist. Und ich habe das Gefühl, dass jüngere Leute da gerade irgendwie offener mit umgehen und irgendwie schon ein bisschen anderes Standing auch haben. So, weil es auch einfach andere Anlaufstellen gibt, habe ich das Gefühl, und die mehr wahrgenommen werden. Es wird mehr, also Therapie ist nicht mehr so ein Ding. Queere Bars mehr irgendwie und ich glaube, dass da einfach mehr Selbstbewusstsein nochmal hintersteckt, als jetzt so Generation 40, 50 plus nochmal, wo es vielleicht auch schwieriger ist, durch Partys Anbindung zu finden vielleicht, ne? Und dass da viele, viele unterschiedliche Sorgen nochmal mit dabei sind mit, ich bin verheiratet, ich habe vielleicht eine Familie, ich habe Kinder, dann steckt da natürlich nochmal was ganz anderes hinter. Und dass da viele Sorgen mit reinspielen.
Ja.
Und genau, sonst geschlechterweise halt bei Frauen viel dann Sexualisierung oder dieses Absprechen davon, dieses du willst nur Aufmerksamkeit oder dann halt diese Hypersexualisierung von bisexuellen Frauen, von Männern. Und bei Männern dann oft, wie Claudia auch schon gesagt hat, so dann vielleicht die Abwertung, die Angst vor Abwertung, dieses du bist ja eh schwul und sagst das jetzt einfach nur so und quasi die Abwertung, die auch mit den Vorurteilen gegen homosexuelle Männer einherging.
Also, um das zu ergänzen, nicht-binäre Personen nehme ich in diesen Vorurteilen gar nicht, also kommen insofern nicht vor, sozusagen. Also sind noch nicht angekommen im Repertoire an Vorurteilen.
Genau, ich glaube, dass nicht-binäre Personen dann viel gelesen werden nach Geschlecht, so, also dann in das binäre System irgendwie dann reingezwungen werden und da quasi deswegen auch noch unsichtbarer sind in dem Sinne, ja, definitiv.
Ich würde die Frage auch gerne nochmal erweitern, also so dieses eben, welche unterschiedlichen Herangehensweisen an Coming Out gibt es, mit diesem Aspekt von, welche Bedeutung hat dabei das Umfeld? Und wie spielt das mit rein? In welchem Umfeld fühlen sich Menschen sicher, sich zu outen? Und wann wird es angesprochen und wann aber auch nicht? Wenn euch das irgendwie begegnet, manchmal.
Also ja, zum Coming Out und dem Alter wollte ich noch kurz ergänzen. Ich habe nämlich interessanterweise erst letzte Woche ein Geschwisterpaar kennengelernt mit 21 und 24 Jahren. Und die beiden definieren sich beide als Bi-Plus und die Jüngere auch als non-binär. Und beide haben festgestellt, dass der Altersunterschied von 3 Jahren irrsinnig viel ausmacht. Also die Jüngere ist,
Jüngere Person.
oder ja, ich muss jetzt den Namen sagen, sonst funktioniert es. Genau, also mit 21 passiert ganz viel über TikTok, was jetzt bei der 24-Jährigen nicht so das Thema war. Genau, also da dürfte schon sehr viel passiert sein. Und in Bezug eben auf jugendliche Coming Out habe ich leider keine Berührungspunkte. Dazu kann ich sehr wenig sagen. Und auch zu dem anderen eben, was bewegt Menschen, sich zu outen. Also ich denke, der erste Schritt ist so die eigene oder sollte sein, die eigene Sicherheit mit dem Thema. Weil es begegnen dann es begegnet einem bei einem Coming Out, bei einem bi-plus-sexuellen Coming Out immer wieder Gegenwind. Und solange man als Person in der eigenen sexuellen Identität beim Coming Out oder für das Coming Out nicht gefestigt genug ist, wird es, glaube ich, nur noch schwerer. Also zum Teil werden Coming Outs nicht gehört, also einfach nicht ernst genommen, nicht darauf eingegangen und totgeschwiegen. Genau, zum Teil eben nicht ernst genommen im Sinn von, dass man die Zuschreibung eines Allies bekommt, also eben einer unterstützenden Person, die aber selber eigentlich nicht so genau weiß, wovon er oder sie spricht. Genau, also es gibt viel auch wieder Vorurteile, die einem da begegnen können. Und also wenn jemand die Möglichkeit hat, Robin Ox veranstaltet immer wieder so Bi-Plus World Meetups. Und ich finde sie so irrsinnig empowernd und unterstützend. Und also eben ihre Prämisse ist, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann oute dich nicht. Also dann tu es einfach nicht. Also das oberste Prinzip ist das Gefühl der eigenen Sicherheit. Und das ist natürlich sehr individuell und sehr persönlich. Also genau, natürlich auch von Politik und Gesellschaft geprägt, aber eben nicht nur. Es gibt auch Familiensysteme, wo es einfach nicht sicher ist, sich zu outen. Und genau das ist eigentlich wichtig, dass das jede Person für sich selbst entscheidet, ob sie sich dafür sicher genug fühlt, weil das kann man von außen nicht beurteilen.
Ja, ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Und vielleicht ja auch gerade irgendwie für Personen, die Beratung oder so Settings anbieten, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wie wichtig es auch ist, dass sich Personen sicher fühlen, das überhaupt anzusprechen oder sich damit zu zeigen.
Genau, also was bei Coming Out oder ich glaube allgemein bei der Thematisierung von Bi-Plus-Sexualität oder eigentlich allen sexuellen Orientierungen, finde ich immer das große Thema ist, dass so sexuelle Orientierung als ein Charakteristikum einer Person gesehen wird, wie zum Beispiel Alter. Und dann wird gesagt, ja, okay, aber das ist privat, da müssen wir jetzt nicht darüber sprechen, vielleicht so. Und das stimmt eben nicht ganz, weil es ist nicht nur ein Punkt, oder halt, ja, eben ein Charakteristikum, sondern eben, es beeinflusst meine Beziehungsgestaltung, meine Wertvorstellungen, also so vieles, mein Bedürfnis nach Nähe, meine Kommunikation, also einfach so allumfassend, dass es eben einfach mehr ist. Und was ich persönlich auch in der Arbeitswelt oft erlebt habe bei einem Coming Out ist, ja eben, das ist schön, dass du mir das sagst, aber es betrifft mich nicht von Chefs oder so. Und es stimmt halt eben einfach nicht. Und ich denke, dass da viel mehr Bewusstsein vermittelt gehört eben, dass es einfach nicht nur das ist, was ich privat in meinem Bett mache, weil das geht wirklich niemandem was an. Aber es ist eben mehr, es ist, wie ich mein Leben gestalte. Und Sexualität ist veränderbar. Also ein Großteil der Vorurteile, die ich vorgelesen habe, sind von einem bisexuellen Manifest aus dem Jahr 1992. Und es hat sich einfach nichts geändert. Also es sind dieselben Vorurteile wie vor 30 Jahren. Das ist ziemlich erschreckend. Und in diesem selben Manifest von Anfang der 90er steht auch schon, Sexualität ist lernbar und veränderbar. Und auch das ist trotz aller Aufklärung in den Schulen ja noch nicht so wirklich angekommen, dass sich eben auch durch Krankheiten, durch Alter immer wieder was verändert. Und ich denke, da ist so viel, ja, Unwissenheit und auch noch immer so ein riesengroßes Tabu, dass dann eben Menschen mit speziell, also mit anderen als hetero sexuellen Orientierungen noch mal mehr beeinflusst oder betrifft.
Ja. Da sprichst du viel auch von dieser Unsichtbarkeit und die Bedeutung von Sichtbarkeit von Bi-Plus-Sexualität. Genau, wie nehmt ihr das wahr? Wird sich das auch, wie ändert sich das auch oder nehmt ihr wenig Änderung wahr?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es sich verändert und dass es sichtbarer wird. Und man sieht ja auch an Studien und Statistiken, dass immer mehr Menschen sich auch als bisexuell bezeichnen. Was ich ganz interessant fand, war, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, ein Buch, das kann ich gleich auch nochmal, würde ich das gleich auch nochmal zeigen, stand das. Aber dass bis in die 70er Jahre war statistisch gesehen, waren es doppelt so viele Männer als Frauen, die sich als bisexuell benannt haben. Und heutzutage sind es aber doppelt so viele Frauen als Männer, die sich als bisexuell bezeichnen. Was ich sehr interessant finde, den Wandel dahinter, wo man, glaube ich, auch viel drüber diskutieren kann, woher das wohl kommt. Aber es werden ja immer mehr Leute, die sich als bi bezeichnen. Ich finde, auch in der Community wird es schon mehr, besonders in den letzten Jahren. Ich glaube auch viel durch TikTok tatsächlich, dass da viel Sichtbarkeit einfach geschafft wird. So durch soziale Medien, durch Instagram, durch TikTok. Ich war jetzt in Berlin auch beim CSD, da gab es einen eigenen Wagen für bisexuelle Menschen, was ich total cool fand. Und ich habe schon das Gefühl, dass es mehr wird. Und ich hatte selber auch sehr Imposter, muss ich sagen. Und war auch immer selber sehr, kann ich da hingehen? Bin ich dafür queer genug? Sieht man, dass ich queer bin? Mache ich mir noch meine Augenbrauen-Cuts und sowas? Und also halt dieser ganze Schnickknack. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass mittlerweile auch viele Leute auf einen selbst zukommen und auch sagen, also homosexuelle Menschen oder Transpersonen, die auch sagen, ey, ihr gehört zur Community und macht euch da nicht so einen Stress, so kommt einfach. Und wir freuen uns, wenn ihr da seid und wir sehen euch. Und das sind so die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe, was ich total schön fand. Ja, also es wird sichtbarer bei vielen Leuten, ja, in der heteronormativen Gesellschaft muss man vielleicht noch mal ein bisschen gucken. Ein bisschen mehr noch den Finger in die Wunde legen.
Ja. Wie nimmst du das wahr, Claudia?
Ja, also ich denke schon, dass sich was tut. Also eben auch, wenn ich mich nicht auf TikTok bewege, es gibt aber Podcasts zu dem Thema, die zum Teil durchaus zu empfehlen sind. Und auch in Serien ist, also es war ja lange so, wenn bisexuelle oder biplussexuelle Menschen dargestellt werden, dass die immer auch irgendwie ziemlich schräg waren. Also ich erinnere da an einen Tatort, der wirklich extrem spooky war. Also das, ja, hatte aber wenig mit sexueller Orientierung zu tun. Oder auch die Darstellung eben als Unicorn, also dann als dritte Person, die zu einem Paar dazukommt, war ja dann schon verbreitet. Genau, und da gibt es jetzt immer wieder auch andere Darstellungen, zum Teil eben sehr kreativ, weil das Thema ist natürlich auch in Filmen, wie zeigt man Bisexualität? Und das passiert eben jetzt vermehrt dann über Dialoge, also dass dann lustige Sprüche ausgetauscht werden, wie zum Beispiel, ich habe letztens eine Serie gesehen, Glamorous, wo das auch vorkommt, und da war so der Dialog ungefähr, okay, ja, mein Gaydar schlägt nicht aus bei Bi-Frauen oder so. Und genau, also es war dann eben die Erklärung, warum die lesbische Frau die Bisexuelle nicht erkannt hat, weil eben alle Merkmale nicht zugetroffen haben oder so, genau. Also ich denke, ja, da tut sich was, da ist was in Bewegung, was die Sichtbarkeit und auch eben die Repräsentation in den Medien betrifft.
Ihr habt es ein paar Mal schon angesprochen und es spielt ja auch so in diese Sichtbarkeit und so mit rein, aber wollte nochmal nachfragen, ob ihr, also welche, wie Menschen unterschiedlicher Generationen Biplussexualität leben oder wie ihr da irgendwie auch so einen Wandel wahrnehmt.
Wie unterschiedliche Generationen die Bisexualität leben.
Ja. Oder gibt es überhaupt Unterschiede? Also vielleicht.
Also eben, das habe ich gerade für mich jetzt versucht, in Frage zu stellen. Ich glaube, dass es eben also eine gewisse Schicht von Jugendlichen, weil also die Gesellschaft ist wirklich sehr breit, und auch an Schulen gibt es ja aufgeschlossene Schulen, wo das dazugehört, non-binär und genderqueer zu sein. Und an manchen Regelschulen ist es wie vor 50 Jahren. Also genau, man kann das auch hier nicht pauschalisieren, aber es gibt Jugendgruppen, wo es bestimmt einfacher ist, diverse sexuelle Orientierungen oder auch Identitäten zu leben und auszudrücken. Und da denke ich, ja, wirkt sich das auf die Beziehungsgestaltung aus, hoffentlich, dass sie auch experimentieren, also dass sie die dadurch gewonnenen Freiheiten auch nutzen. Und das habe ich auch den Eindruck, dass sie das tun. Und gleichzeitig, also eben gibt es genug Vereinigungen, wie gesagt, die Anfang der 90er begonnen haben, extrem aktiv zu werden. Und die Personen, die sich damals gefunden haben und getraut haben, sich zu outen, glaube ich, hatten auch schon viele Freiheiten in der Beziehungsgestaltung. Also, oder haben sie sich genommen zum Teil?
Ja, ich glaube auch, dass man da nicht pauschal was sagen kann. Ich glaube, mit Thema Bisexualität ist es einfach der große Unterschied, die Zugänge so zu verschiedenen Orten, die einfach unterschiedlich geprägt sind, je nach Alter auch. Und was ich so noch wahrnehme, ist oft dann diese, wenn Bi-Plus-Menschen sich so mit einem etwas älteren Alter dann auch outen und so, dass dann oft die Frage immer größer ist, so war ich schon immer bi? Ist es jetzt neu? Habe ich was verpasst in meiner Jugend? Hätte ich da irgendwie was machen können? So, also ein bisschen so dieses, hätte ich da freier sein können? Wie ist es denn jetzt? Jetzt ist man irgendwie schon irgendwie in so Netzwerken irgendwie vielleicht anders drin. Dann glaube ich, macht auch nochmal großen Unterschied, ob man in einer Großstadt wohnt oder auf dem Dorf. Das macht ja immer beim Queersein einen sehr großen Unterschied. Und ja, also besonders glaube ich, dieses sich später im Leben outen, ist glaube ich bei allen queeren Menschen ein Thema. Aber das nehme ich auf jeden Fall auch bei bisexuellen Menschen wahr, dass das viel nochmal auslöst. Viele Fragen und woher kommt das jetzt? War das schon immer so und ich weiß es nicht. Und ja.
Ja. Das stimmt, und ich glaube, also jetzt eben wieder weg von Beziehung, aber so späte Outings sind, glaube ich, auch sehr häufig bei Bi-Plus-Menschen. Also da kommt dann oft so die Eigenerkenntnis, oh, eigentlich hätte ich schon viel früher wissen können oder wissen sollen. Aber genau, in Ermangelung von Vorbildern, also eben die man, an denen man sich orientieren kann, oder wie plus sexuellen Lebensentwürfen, genau, ist es dann ja oft auch schwer zu unterscheiden, ist das jetzt nur eine Schwärmerei für eine Freundin, weil ich sie als Mensch toll finde, oder fühle ich mich wirklich auch romantisch hingezogen. Also ja, ist ja oft sehr fließend. Und wenn man dann diese Option gar nicht am Schirm hat, dass es möglich ist, dann wird es eben oft abgetan, ja, ist ja klar, also es ist halt eine sehr gute Freundin. Und genauso die Erkenntnis, okay, vielleicht gibt es aber noch mehr zu entdecken, kommt dann oft auch erst später.
Du hast sehr viel zu Gewalt in Intimpartnerinnenschaften dich damit beschäftigt. Was ist dir dabei aufgefallen oder was waren so Erkenntnisse?
Also wenn man es jetzt quasi auf den wissenschaftlichen Stand irgendwie kurz, ich mache mal ganz kurz, nur brechen würde. Also es gibt ein bisschen Forschung dazu. Es ist nicht so viel und sehr versteckt und leider immer hinter Paywalls. Also man muss immer dafür bezahlen. Und in dem Sinne dann auch sehr wissenschaftlich, was ich sehr schade finde. Wo ich glaube, ich wichtig finden würde, genau das Thema ein bisschen runterzubrechen und für viele Menschen zugänglich zu machen, weil in der Broschüre, die wir geschrieben hatten, hatten wir, glaube ich, 4 Studien rausgesucht, die auch recht groß sind, aber die waren alle auch in den USA. Also man kann nicht alles übertragen, aber ich denke, viel schon auch oder sich auch denken, wo halt schon statistisch gesehen bei den Umfragen, die die gemacht haben, bisexuelle Frauen, also das ist auch nur binär gewesen, die Studien, die wir rausgesucht haben. Also da war auch gar nicht mit Nichtbinarität oder Transpersonen, also es waren alles auch Cis-Frauen, die befragt wurden. Da gibt es noch sehr viel zu tun, was das angeht. Schon auch mit Abstand auch den höchsten Prozentsatz hatten von, also dass sie angegeben haben, dass sie Gewalt erfahren haben in ihren Intimpartnerschaften, mehr als heterosexuelle Frauen und auch mehr als homosexuelle Frauen. Jetzt hatte ich die Zahl rausgesucht, ich glaube, es waren irgendwie bei 61% oder 62%. Und da gibt es dann natürlich auch nochmal Abstufungen. So 90, glaube ich, knapp 90% waren es männliche Täter auch. Es war viel emotionale und psychische Gewalt, die halt entweder durch Eifersucht und sehr kontrollierendes Verhalten entstanden ist, also durch Vorurteile, auch einfach Vorurteile und Stereotype von bisexuellen Frauen mit, man ist, wie heißt das, promiskuitiv und man würde ja dann mit jedem irgendwie ins Bett steigen, man muss dann ja auch auf alle Menschen eifersüchtig sein und genau, Eifersucht dann viel, dann so ein kontrollierendes Verhalten der Sexualität gegenüber auch und genau, das war viel Thema in den Studien. Da wurde auch gesagt, also dass besonders die psychische und emotionale Gewalt halt immer sehr verdeckt stattgefunden hat. Also dass die Frauen es in dem Moment selbst gar nicht wahrgenommen haben, wie gewaltvoll das eigentlich ist, wie es ja oft ist bei psychischer und emotionaler Gewalt, sondern dann erst im Nachhinein. Damit kam dann auch noch, was viel war, die Androhung, die Leute zu outen, also zwangs zu outen vor der Familie zum Beispiel oder vor Freundinnen auf der Arbeit, wo es dann sehr kontrolliert wurde. Dann war es bei bisexuellen Frauen auch so, dass sie am häufigsten auch von mehr als nur einem Partner Gewalt erlebt haben oder Partnerin. Was auch sehr interessant war, weil das auch mehr war dann als bei heterosexuellen, homosexuellen Frauen. Ich hatte hier auch kurz die Zahlen noch rausgesucht, aber es war schon auch deutlich mehr tatsächlich. Genau. Bei bisexuellen Frauen war Gewalt in der Intimpartnerinnenschaft bei 61,1% der befragten Frauen haben das angegeben. Im Vergleich dazu gaben 43,8% der homosexuellen Frauen und 35% der heterosexuellen Frauen an, Gewalt in einer Beziehung erlebt zu haben. Also es ist schon auch deutlich. Und da gleichen sich die verschiedenen Studien auch aus. Und eine war auch, oder zwei waren dann hier, wie nennt man das noch? Ja, qualitativ, wo das auch sehr interessant war, dann diese einzelnen Erfahrungen auch abgleichen zu können und so. Und genau, was dann noch besonders auch bei bisexuellen Frauen war, war dann das Fordern von zum Beispiel offenen Beziehungen. Also dass es dann auch eingefordert wurde und quasi zu beweisen, dass sie bisexuell sind. Also da muss man jetzt auch einen Dreier miteinander haben mit einer anderen Frau und quasi zu sagen, dass quasi Seitensprünge einfacher akzeptiert werden würden, quasi, weil ach, du bist ja bi.
Jetzt irgendwie eine technische Verzögerung.
Das stört dich ja gar nicht so. Bitte?
Nee, du warst kurz nicht zu hören oder eingefroren. Aber jetzt bist
okay.
Du da.
Okay. Genau, wo man halt auch einfach sehen kann, wie viel Vorurteile und Stereotype da einfach mit reinfallen in Beziehungen bei bisexuellen Frauen und wie stark dann auch die Beziehungen kontrolliert wurden durch den Partner, durch die Partnerin. Egal, ob es jetzt ein Kontrollieren von ich kontrolliere dich, dass du nicht mit anderen Menschen flirten darfst, am besten gar nicht in Kontakt treten darfst, zu Ich kontrolliere die offene oder Poly-Beziehung, die wir jetzt miteinander haben, weil ich das so möchte, quasi. Und du musst ja, und du willst das ja eh, weil du bist bi. Es ist sehr interessant, dass es auch so diese zwei Richtungen dann so extrem gehen kann.
Ja. Du arbeitest ja auch bei Gewaltfrei Leben. Begegnet euch das Thema auch in der Beratung häufig?
Das Thema Gewalt in Intimpartnerinnschaften, das haben wir viel bei uns auch in den Beratungen und auch mit bisexuellen Menschen. Aber dafür finde ich es doch recht wenig. Also besonders bei bisexuellen Frauen wenig bei uns vielleicht ankommen. Oder es selbst vielleicht auch gar nicht so als Gewalt sehen, glaube ich, weswegen wir auch noch Flyer erstellt hatten und sowas, weil ich glaube halt besonders diese emotionale und psychische Gewalt halt so oft gar nicht währenddessen schon erkannt wird, sondern erst im Nachhinein oder durch Freundinnen vielleicht, denen das auffällt. Aber genau, ich finde, dafür sind noch recht wenig bisexuelle Frauen bei uns angekommen. Es gibt es auf jeden Fall und es ist auch wichtig, dass die Leute dann bei uns sind. Aber so ein bisschen frage ich mich so, okay, wo sind die Menschen? Also ist es in Deutschland vielleicht wirklich weniger die Gewalt? So, es gibt, weiß gar nicht, wenig deutsche Studien oder ich glaube gar keine deutschen Studien zu dem Thema. Ist es, also fällt den Menschen dann selber nicht genug auf? Bei uns sind dann auch oft Menschen, die dann erst im Nachhinein zu uns kommen, auch, also denen das dann erst danach die Beziehung dann quasi aufbauen und gemerkt haben, okay, wie gewalttätig war das überhaupt? Oder ja, sehen die Frauen vielleicht ihre Bisexualität dann gar nicht als das große Thema? Wissen die Menschen in dem Moment schon, dass sie bisexuell sind? Oder kommt es diese Gewaltübergriffe quasi erst, ne, wenn sie sich dann geoutet haben? Thema innere verinnerlichte Bifeindlichkeit spielt da wahrscheinlich auch mit rein. Ja, vielleicht hat der ja recht. So, vielleicht muss ich da mehr aufpassen oder ja, vielleicht muss ich mich da anpassen. Und das gar nicht so als das Problem zu sehen vielleicht. Ich glaube, dass da viel unsichtbar abläuft oder die Menschen dann auch das Gefühl haben, es ist eine queere Beratungsstelle. Darf ich da hingehen? Ist es mein Ort, wo ich hingehen kann? Bin ich dafür queer genug? Wie auch immer, es war ja eine heterosexuelle Beziehung, die ich geführt habe. Darf ich dann da überhaupt hingehen? Und ja, ich glaube, dass man da noch viel nach außen tragen muss mit einem, kommt hier hin, also wirklich auch aktiv sagen, bitte komm hier hin, bitte wende dich an uns, wir sind da und auch wenn es eine heterosexuelle Beziehung ist, hast du trotzdem dein Space hier oder erst recht auch dann dein Space hier. Ja.
Ja, danke. Genau, ich habe da jetzt beide irgendwie ganz, ganz viele Aspekte genannt, wo irgendwie deutlich wird, wie wichtig so Austauschräume sind, aber eben auch irgendwie Orte für Beratung, Therapie etc. Und wollte da nochmal nachfragen, was ihr, also welche Orte und Möglichkeiten seht ihr oder kennt ihr und was braucht es vielleicht noch oder werden die genutzt oder auch nicht? Und genau, also was seht ihr für Möglichkeiten, aber auch für Lücken, die noch vielleicht noch da sind.
Also ich finde, es wird auch mehr. Also man sieht ja, das Lips, ihr habt ein Projekt gemacht. Bei uns wird es auch mehr Thema bei der AIDS-Hilfe hier in Frankfurt. Auch es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich irgendwo hinzuwenden. Ich glaube, genau wie gesagt, muss es ein bisschen aktiver werden, so, also ein wirklich benennen, komm hier hin, du darfst hier hinkommen. Genau, und wo ich, also es braucht halt einfach, finde ich, mehr Studien zu dem Thema. Das fehlt auf jeden Fall, damit man sich auf irgendwas berufen kann, auch, um erstmal überhaupt zu gucken, okay, was So, was kann man überhaupt machen? Wo braucht man denn überhaupt Sachen und wo sind die Lücken, wenn es halt keine Studien gibt, also nichts, wo man mal sich aktiv drauf berufen kann. Vor allem ja auch zum Thema Nichtbinarität und Trans, so besonders beim Thema Gewalt in Teampartnerschaften auch super schwierig. Halt auch einfach, weil da die Statistiken fehlen. Und sonst, also ganz konkret, glaube ich, also was ich hier in Frankfurt sehe, ist, es fehlt an ruhigeren Begegnungsstätten. Also was keine Party ist, weil nicht jeder geht gerne auf Partys. Es ist viele Menschen, es ist laut, es ist bunt, was ist so mit Menschen, die da vielleicht nicht so outgoing sind, dass man die also irgendwie bekommt. In Frankfurt gibt es ja das KUS 41, ja, was total schön ist, aber das ist natürlich auch nur bis zu einem gewissen Alter. Wo kriegen Leute den Anschluss an die queere Community, die nicht gerne auf Partys gehen und noch nicht einen queeren Freundeskreis haben? So, also es braucht eigentlich einfach eine offene Begegnungsstätte dafür, wo man einfach auch mal hingehen kann, was noch nicht so vor, ja, noch nicht so die Eindrücke quasi schon hat. So, ich meine, es gibt ja queere Bars und sowas alles, aber es sind dann halt auch alles wieder queere Bars. Ja, also ich weiß nicht, in Wiesbaden, kurz als Beispiel nur, in Wiesbaden gibt es ja das neue queere Zentrum. Es wird ja einfach auch genannt so ein queeres Wohnzimmer und das finde ich total toll. Also die haben quasi das Konzept von denen ist, dass es halt einfach nachmittags für ein paar Stunden offen hat und Leute da einfach hingehen können. Da gibt es eine kleine Bücherei, da gibt es einen Fernseher und sowas fehlt. Niedrigschwellige, einfache Zugänge, besonders für Menschen, die noch nicht den Zugang haben.
Ja. Claudia.
Ich habe die Hoffnung, dass wir mit unseren Gruppen da ein bisschen was dazu beitragen, oder? Daran
Ja.
was zu ändern.
Ja, das hoffe ich
Und
auch.
also von dem her, was es braucht. Also ich habe auch den Eindruck, also du hast es ja sehr gut beschrieben, Theresia, das Übel, das in vielen steckt, denke ich. Also das B oder eben B ist sehr oft mit gemeint, aber sehr selten wirklich gemeint. Also selbst wenn es irgendwo in den Überschriften vorkommt, also bei Institutionsbeschreibungen auch, im weiteren Text wird es dann oft, sehr oft auch wieder vergessen. Das heißt, Menschen, die eben, es gibt ja leider auch einige B-Plus-Menschen, die auch negative Erfahrungen in queeren Gruppen oder queeren Kontexten gemacht haben, eben weil das Vorurteil war ja, du gehst dann im Zweifelsfall wieder den einfacheren Weg, wenn du schwanger werden willst, dann sicher nicht mit mir als Frau, sondern du suchst dir sicher einen Mann. Und da passieren ja auch sehr viele Enttäuschungen und eben man wird nicht ernst genommen, jetzt mit all dieser, was wir vorhin schon besprochen haben, internalisierten Bi-Negativität. Dann eine queere Beratungsstelle aufzusuchen, ist, glaube ich, manchmal schon nochmal eben eine zusätzliche Hürde, weil gerade wenn man in einer vulnerablen Situation ist und schon verletzt ist, ist eigentlich das Letzte, was man braucht, dann nochmal eins draufzukriegen, eben zum Beispiel in der queeren Beratung, weil Gewalt von einem Mann ausgegangen wurde. Also ich glaube, dass da viele wirklich Ängste und Sorgen nochmal hochkommen, eben weil es ja oft nur mit gemeint ist und dass es dann viele davon abhält, Beratungen in Anspruch zu nehmen.
Ja. Gerade möchtest du vielleicht noch kurz was zum Wiener Netzwerk sagen? Das ist vielleicht da ja auch interessant.
Ja, genau. Also auch in dem Zusammenhang, Biene ist das bisexuelle Netzwerk und hat auch ein Beratungstelefon, genau, wo man sich hinwenden kann und sogar aussuchen kann, mit wem man lieber das Gespräch führen würde, also mit non-binären Personen, mit weiblichen Personen, mit genau männlichen Personen. Also das bisexuelle Netzwerk gibt's auch seit mittlerweile 31 Jahren und es vereint so Einzelpersonen und Organisationen und trägt eben bei zur Sichtbarmachung von Bisexualität, fördert die Vernetzung, unterstützt regionale Gruppen beim Aufbau. Genau, also es gibt in Deutschland sehr aktive regionale Gruppen und in manchen Bereichen, Bundesländern aber auch wieder fast gar nichts. Also genau, falls sich da jetzt jemand angesprochen fühlt und denkt, ja, in meinem Ort gibt sowas noch nicht, dann kann man auch beim bisexuellen Netzwerk dafür Unterstützung finden. Ja, also eben, es gibt auch also politische Arbeit, was das bisexuelle Netzwerk macht und setzt sich aber eben auch ein für die Vernetzung untereinander. Also es gibt dann auch Treffen, wo man eben sich vor Ort austauschen kann. Was gibt's noch? Das Bischu gibt's. Das ist ein Magazin, nicht nur für Mitglieder des bisexuellen Netzwerks, sondern genau kann man auch so anfordern. Also ja, ich denke, es ist eine gute Anlaufstelle, um eben in Erfahrung zu bringen, ob es vor Ort, je nachdem, wo man gerade ist, was gibt oder eben auch wenn man sich aktiv beteiligen möchte, gibt es genügend zu tun, wo man sich einklinken kann.
Ja. Genau.
Und Bienennetzwerk hat auch einen Instagram-Account. Kann man auch immer gut folgen.
Ja. Ja, super, vielen Dank schon mal. Ich würde gerne jetzt irgendwie die Runde nochmal öffnen für Fragen aus von denen, die noch mit dabei sind. Genau. Und eine Frage habe ich im Chat auch schon gelesen oder zwei. Zum einen, du hattest das Manifest erwähnt, Claudia. Da wurde gefragt, welches Manifest, von welchem Manifest du gesprochen hast. Ich glaube, von 1992.
Ja, genau. Also das ist eine Broschürenreihe.